Wer ist in der Bundeswehr? Sind es die vielbeschworenen Bürgerinnen und Bürger in Uniform? Wer bewirbt sich, um zu dienen? Wir ergründen heute, was wir über die Menschen in der Armee wissen.
Deutschlandfunk. Systemfragen.
Es ist wichtig, wem Deutschland gerade in diesen Zeiten seine Sicherheit anvertraut. Doch es gibt über die Personal- und Sozialstruktur in der deutschen Armee wenige Studien und Zahlen. Das wenige Wissen versuchen wir zu bündeln. Wir, das sind Autor Andreas Beckmann und ich, Till Opitz. Andreas, was weiß die deutsche Gesellschaft überhaupt über ihre Armee?
Lange Zeit wusste sie sehr wenig, weil sie ihr gegenüber ein freundliches Desinteresse an den Tag gelegt hat. So hat es jedenfalls der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler in den Nullerjahren mal formuliert. Dabei war und ist die Bundeswehr natürlich eine der wichtigsten Institutionen dieses Landes. Mit aktuell rund 180.000 Soldatinnen und Soldaten plus 80.000 Zivilangestellten und plus 10.000 freiwillig Wehrdienstleistenden.
Und welches Bild hat die Wissenschaft von der Armee? Was gibt's da für eine Idee?
Der Historiker Michael Wolfson hat mal das Bild einer ossifizierten Unterschichtenarmee gezeichnet. Das war 2009 und er war damals Professor an der Universität der Bundeswehr in München. 2009, das war die Zeit der Auslandseinsätze. Michael Wolfson hat in dem Zusammenhang hervorgehoben, dass es vor allem Leute aus einkommensschwächeren Haushalten waren, die dann zum Beispiel nach Afghanistan gegangen sind, und Leute aus strukturschwachen Regionen, vor allem im Osten. Und dieses Bild von Michael Wolfson hat sich medial sehr lange gehalten.
Das klingt nicht sehr nett. Ist dieses Bild dieser Bundeswehr denn heute noch realistisch?
Kaum, würde ich sagen. Dazu hat sich einfach viel zu viel geändert. Seit 2011 ist die Wehrpflicht ja ausgesetzt und dabei war das der Weg, über den ein Großteil der Männer fast automatisch in die Bundeswehr gekommen ist, wenn sie nicht verweigert haben natürlich. Inzwischen kommen ganz ausschließlich Freiwillige, Männer und auch Frauen, und die Zahl dieser Freiwilligen soll sich im nächsten Jahr von 10.000 auf 20.000 verdoppeln. Die Bundeswehr will ja insgesamt wachsen auf 260.000 Soldatinnen und Soldaten im Jahr 2035.
Und jetzt wollen wir heute in dieser Folge untersuchen, wer sind denn die Menschen in der Bundeswehr? Was wissen wir da?
Wenig. Paar Antworten findet man zum Beispiel am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Und zwar bei Martin Elbe. Der ist dort Projektleiter im Forschungsbereich Militärsoziologie und nebenbei übrigens auch ehemaliger Offizier. Er hat 2023 eine Bewerberstudie veröffentlicht. Da hat er an fast alle, die sich damals als Zeitsoldaten beworben haben, Fragebögen verschickt zu ihrer Person. Ein knappes Drittel hat geantwortet und daraus zeichnet Martin Elbe dann in der Studie ein Bild der Bewerber, angefangen mit der Altersstruktur.
Der allergrößte Anteil sind die unter 20-Jährigen. Bis unter 30 haben wir den Großteil da. Aber es gibt eben 17% zwischen 30 und 40.
Darüber hinaus hat sich Martin Elbe auch mit der Frage befasst, aus welchen Regionen diese Leute kamen.
Ah, okay, das heißt, was stellt er da fest? Ist die Bundeswehr wirklich regional, eine Armee eben mit vielen Menschen aus Ostdeutschland?
Nein, das kann Martin Elbe so nicht bestätigen.
Da stellen wir fest, dass der Westen, also insbesondere Nordrhein-Westfalen, einen deutlich höheren Anteil Bewerber hat als Bevölkerung. Bayern das schlechteste Bewerberaufkommen. Mecklenburg-Vorpommern hat einen Bevölkerungsanteil von 2%, aber 5% Bewerberaufkommen. Und insgesamt Osten und Norden ziemlich so wie die Bevölkerungsanteile. Westen mehr, Süden weniger.
Mit anderen Worten, ein sehr differenziertes Bild, aber ohne konkreten Ost- oder West-Schwerpunkt, was die Herkunft der Bewerberinnen und Bewerber angeht.
Jetzt ist Deutschland ein Einwanderungsland. Ist bekannt, wie viele Soldaten, Soldatinnen einen Migrationshintergrund haben?
Dazu gab es im Laufe der letzten Jahre innerhalb der Bundeswehr verschiedene Erhebungen mit sehr unterschiedlichen Zahlen zum Teil. Eine ganz andere Quelle, der Sachverständigenrat für Integration und Migration, hat kürzlich nochmal betont, dass er in seinem Integrationsbarometer 2024 festgestellt hat, dass gerade Menschen mit Migrationshintergrund großes Vertrauen in die Bundeswehr haben und auch eine große Bereitschaft, die Freiheit oder das Grundgesetz zu verteidigen. Insofern stellen die ein großes Potenzial dar, wenn es um neues Personal geht. Martin Elbe kann dazu nur sagen, alle sind willkommen, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Ohne deutschen Pass darf man aber von Gesetzes wegen nicht am Bewerbungsverfahren teilnehmen.
Also man muss Deutscher oder Deutsche sein.
Genau.
Und was ist mit dem anderen Teil dieses, ja, mal vor mehreren Jahrzehnten geprägten Bildes, dass es so eine Art in Anführungsstrichen Unterschichtenarmee ist, die Bundeswehr?
Dem Punkt hat sich Martin Elbe genähert, indem er nach den Bildungsabschlüssen der Bewerberinnen und Bewerber gefragt hat. Die meisten kommen ja entweder direkt nach der Schule oder der Ausbildung oder von der Uni.
Wenn wir Fachhochschulreife und Hochschulreife zusammennehmen, dann sind das immerhin 38%. Nur die mit einem mittleren Bildungsabschluss sind bei 42% und damit die stärksten. Ein Volksschul-Hauptschulabschluss 18%, keinen Schulabschluss, kommt kaum vor, 2%.
Anders ausgedrückt, was den Bildungsgrad angeht, spiegeln die Bewerber die Zusammensetzung der jüngeren Erwachsenen in der Gesamtbevölkerung in etwa wieder.
Und Frauen können ja auch eine militärische Laufbahn einschlagen. Seit der Jahrtausendwende geht das. Wie hoch ist mittlerweile der Anteil der Soldatinnen in der Bundeswehr? Weiß man das?
Weiterhin gering, sagt Martin Elbe.
Unter den Soldaten gibt es 13,4% Frauen. Der Anteil steigt. Aber nicht sehr viel, denn im Durchschnitt der letzten 5 Jahre waren es 15,7% bei den Einstellungen. Ja, also 13,4 insgesamt, bei den Einstellungen 15,7. Es geht ganz langsam hoch.
Wirklich sehr, sehr langsam. Obwohl die Bundeswehr sich bemüht und vor allem unter der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen Programme aufgelegt hat zur Frauenförderung nach dem Vorbild anderer NATO-Armeen.
Jetzt ist aber eine Frage, die wir uns zunehmend stellen, so in Diskussionen mit internationalen Kolleginnen und Kollegen, ob nicht der Anteil bei den Frauen schon relativ gut ausgeschöpft ist für diejenigen, die das interessieren würde. Und ob der Aufwand, diesen Anteil zu steigern, nicht überproportional hoch wäre. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es möglich sein wird, den Anteil auf 20% oder 25% zu steigern.
Und unterm Strich, findet denn die Bundeswehr das Personal, was sie braucht?
Bisher ja. Und lange Zeit konnte sie es sich sogar leisten, etwa 2/3 aller Bewerber abzulehnen, weil die dann doch nicht vollständig den Anforderungen entsprachen, erzählt jedenfalls Martin Elbe. Aber wenn die Bundeswehr in Zukunft deutlich mehr Leute anwerben will, wird sie wahrscheinlich nicht mehr so wählerisch sein können.
Das heißt, so wie alle um Leute werben, auch für die Bundeswehr, es wird ein bisschen enger, wenn man sich den ja doch überschaubaren Bewerber- und Bewerberinnenmarkt anschaut?
Ja, ganz klar. Zumal eben die kommenden Jahrgänge, aus denen die Bundeswehr dann schöpfen kann, weitergeburtenschwach sein werden.
Viele wissen gar nicht, dass die Bundeswehr ein potenzieller Arbeitgeber ist. Wir müssen also die Leute erstmal erreichen und informieren und aufmerksam machen. Dann sind die Chancen, glaube ich, gar nicht so schlecht, den Bewerberbedarf zu decken. Das heißt noch nicht, dass sie wirklich kommen.
Und deshalb wirbt die Bundeswehr ja buchstäblich auf allen Kanälen um Leute in den sozialen Medien, genauso wie meinetwegen auf Plakatwänden in den Städten.
Danke, Andreas Beckmann. Er verrät uns später noch, was wir über die politischen Einstellungen der Soldaten wissen. Die Bundeswehr, ein interessanter Arbeitgeber, das hat sich David Mattei gedacht. Soldat, 10 Jahre war er Offizier und seit einigen Jahren ist er Jugendoffizier. Da erklärt er Jugendlichen zum Beispiel in Schulen sicherheitspolitische Fragen. Außerdem ist David Mattei Influencer, gibt online zum Beispiel auf seinem TikTok-Kanal Einblicke in das Soldatenleben und das gibt's gerade nicht so oft. Ich habe David Mattei gefragt, was ihn konkret in die Bundeswehr geführt hat.
Wenn ich brutal ehrlich bin, war es bei mir das Geld. Ich saß im Abi, all mein Taschengeld ging für Döner und Eistee drauf und dann wollte ich einfach weg von zu Hause mein eigenes Geld verdienen. Und ich hatte noch Post bekommen vom Kreiswehrersatzamt und da hatte ich diesen Flyer ewig lang auf meinem Schreibtisch, sah dann, wie viel Geld es dort zu verdienen gäbe und habe dann angerufen, gefragt, ob ich nicht mal vorbeischauen kann und habe mich dann für 8 Monate als erster Freiwilligenjahrgang verpflichtet. Das war 2011. Ich habe mich vom Verdienst locken lassen, den es pro Tag im Auslandseinsatz gab, steuerfrei 128 Euro am Tag. Mein erster Monatslohn als freiwilliger Wehrdienstleistender, der war dann nicht so üppig. Ich habe aber die Fahrtkosten bekommen und das Essen umsonst.
Wie ist das dann losgegangen? Was waren so die Schritte?
Ich bin dann hin für 8 Monate und hat dann erstmal natürlich einen Kulturschock, alles ganz anders als erwartet. Und dann hat mir aber das inhaltlich, ich bin bei den Gebirgsjägern gelandet, inhaltlich sehr viel Spaß gemacht. Und wir hatten vor allem in der Grundausbildung sehr viel politische Bildung. Wir haben uns sehr viel mit dem Grundgesetz befasst. Ein großer Block in der Grundausbildung war die Beschäftigung mit dem Eid, was wir da als Soldaten schwören. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, hey, das hat ja auch einen Sinn, das hat einen Mehrwert. Ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen. Und wow, das bedeutet ja auch was ich wertvoll finde. Jetzt bin ich in meinem 15. Jahr.
Und was war anders als vielleicht erwartet?
Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen können soll. Also ich hatte lange schwarze Haare, war so ein Emo, hatte die immer geglättet, hatte die Hosen meiner Schwester getragen, so weil es super skinny Jeans für Männer so noch nicht zu kaufen gab. Mhm. Und dann kam ich da hin und neben mir alles halt so 2 Meter Hünen, Buzzcut und germanische Tattoos und Vollbart. Am Anfang mussten die Jungs halt mir heftig unter die Arme greifen. Erst meinen Rucksack nehmen, mich tragen. Also es war für mich körperlich war das was komplett anderes. Ich habe dann auch in den ersten Monaten 10 Kilo zugenommen an Muskulatur. Das war so der erste Kulturschock. Und der zweite war das Miteinander. Ich war im Abi der Klassenclown, frech und vorlaut. Und das hat halt dann dort erstmal nicht mehr funktioniert. Und dann gab es halt auch mal Konsequenzen. Dann hat man halt Disziplin gelernt, Befehl und Gehorsam. Also es war rundum eine neue Welt, die ich kennengelernt habe, aber dann auch lieben gelernt habe.
Auf was für Menschen bist du da getroffen? Wenn man hört, germanische Tattoos oder so, das sind vielleicht ja etwas einfache Gemüter oder Rechte zum Beispiel.
Also ich muss jetzt für mich sprechen, 10 Jahre bei den Gebirgsjägern. Ich war mit einem Handwerker, mit einem Akademiker, der Kunst studiert hat und dann einem Dorfkind und einem Stadtkind. Also komplett Leute, denen ich in meinem Alltag, in meinem sozialer Bubble nie begegnet wäre. Wenn man dann mal irgendwie Abendsveranstaltungen hat oder am Wochenende miteinander ausgeht, dann ziehen die Leute die Uniform aus und tragen ihr Ziviles, wie es bei uns heißt, oder halt ganz normal ihre Klamotten. Und dann siehst du auf einmal, da ist der ist Anzugträger und der rennt nur in Sportklamotten rum. Und der andere ist wieder Rocker oder hat den Biker-Look und sowas. Und ich finde es immer so sympathisch zu sehen, welcher Mensch da hinter der Uniform steckt.
Ist es dann so ein bisschen ein Klischee? Naja, da gibt es vielleicht Leute mit rechtem Gedankengut, aber in Wahrheit hast du zumindest eine hohe Diversität erlebt?
Also rechtes Gedankengut, klar, da gibt es Einzelfälle in der Bundeswehr, gegen die wir aber eine Null-Toleranz-Politik haben. Die haben bei uns absolut nichts zu suchen. Wir wollen damit auch gar nichts zu tun haben und die werden auch, und das habe ich später als Disziplinarvorgesetzter dann selber solche Erfahrungen gemacht, die werden mit dem eisernen Besen aus der Bundeswehr gekehrt. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Klar, bei den Gebirgsjägern brauchst du schon einen Typ Mensch. Also stell dir vor, ich bin da 2 Wochen bei Minusgraden im Iglu und pinkel dann nachts in die Flasche und nehme das dann als Wärmflasche zu mir in den Schlafsack. So, und da brauchst du halt schon einen Schlagmensch, der dann auch gewillt ist, diesen absoluten Willen zum Kampf oder zur Auftragserfüllung. Das gehört halt bei der infanterielastigen Truppe dazu und da habe ich die meiste Zeit meiner Dienstzeit verbracht.
Du hast mal in einem Interview gesagt, du bist ja ursprünglich wegen des Geldes sozusagen gekommen, aber bist dann für die freiheitlich-demokratische Grundordnung geblieben. Die ist schon der Kern sozusagen der Motivation, das zu verteidigen?
Ja, aber nicht am Anfang. Wie gesagt, da will ich ganz offen sein. Ich bin wegen des Geldes gekommen, aber für die Demokratie oder wie es dann bei uns heißt, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung geblieben.
Und bei den Teenagern, bei Schülern, was kommen da für Fragen? Was erlebst du da?
Wenn ich mit Jugendlichen spreche in meinem Alltag auf Social Media, dann merke ich meistens eine interessierte Neugier und zwar eine ehrliche Neugier. Hey, ist es so, wie alle immer sagen? Ist es so, wie die Medien sagen? Ist es so, wie die Bundeswehr in ihren Videos zeigt?
Und was sagst du denen? Wie ist es?
Dann erzähle ich halt ganz authentisch, wie es für mich war. Ich nehme da kein Blatt vorm Mund, erzähle auch von den unangenehmen Situationen, von den schwierigen Lehrgängen, erzähle aber auch von den positiven Sachen.
Wenn die Bundeswehr mehr Menschen anziehen soll, was ist aus deiner Sicht, auch als Jugendoffizier, auch als jemand, der auf Social Media sehr aktiv ist, diese Sprache dort spricht, was wäre wichtig, um Leute zu begeistern, anzusprechen?
Ich habe da vielleicht eine unbeliebte Meinung. Es erweckt für mich manchmal den Eindruck, als ob es bei den jungen Menschen so ankommt, dass die Bundeswehr jetzt nur verzweifelt auf der Suche nach Personal ist. Man hört immer, wie viele es braucht und bis wann. Und auf TikTok sehe ich die ganze Zeit so Videos, dann irgendwelche Sketches oder Parodien zur Wehrpflicht. Und dann klopft halt irgendjemand von der Bundeswehr an der Tür und will Leute eintreiben und sowas. Das ist so die Stimmung, die ich dann wahrnehme. Mit wie viel tausend Rekruten, mit wie viel Panzern, mit wie viel Kampfjets, mit welchen Gesetzesvorlagen. Und ich wünschte mir, wir würden mehr darüber reden, warum, was Deutschland so verteidigungswert macht, ein bisschen wegzukommen von diesem Thema, wie Deutschland immer verteidigt oder abschrecken soll.
Mehr sagen, warum die Tätigkeit von Soldatinnen und Soldaten für die Demokratie wichtig ist, dafür plädiert der Influencer und Zeitsoldat David Matter. Ich habe ihn geduzt, weil wir uns von einem Gespräch beim Schwestersender Deutschlandfunk Nova schon kannten. Jetzt aber wieder zu unserem Autor Andreas Beckmann. Andreas, wird diese Sinnfrage eigentlich auch in der Forschung gestellt? Also welchen Sinn Bewerber in der Tätigkeit für die Armee sehen?
Eher indirekt wird sie angeschnitten. In der Studie von Martin Elbe erzählen Bewerber, warum sie zur Bundeswehr wollen und warum sie glauben, für den Soldatenberuf tatsächlich geeignet zu sein.
Am stärksten in der Selbstbeschreibung ist, ich bin hilfsbereit. Zweitgrößter, ich bin Teamplayer. Ich berücksichtige auch die Interessen anderes an dritter Stelle zusammen mit, ich kann mich durchschlagen. Das wäre das Erste, was so einen Hinweis liefert auf eine genuin soldatische Orientierung. Nicht so sehr jetzt in der Motivation, zumindest ist das, was die Bewerber sagen, nicht so sehr, ich will unbedingt schießen und ich will unbedingt kämpfen.
Was ich mich dann frage, warum wollen Sie dann zur Bundeswehr jetzt Teamplayer sein oder hilfsbereit? Das kann ich ja auch in anderen Branchen oder Berufen.
Klar, aber die Bundeswehr ist eben ein sehr spezielles Team. Das sagt jedenfalls Sarah Katharina Keis von der Beratungsfirma BW Consulting in Berlin. Diese Firma lebt ausschließlich von Aufträgen des Bundesverteidigungsministeriums. Mhm. Und Sarah Katharina Keis beschäftigt sich dort mit Personalgewinnung und Personalbindung, speziell bei Cyber-IT-Experten.
Die Cyber-IT-Experten, die wir im Moment in der Bundeswehr haben, sind im überwiegenden Teil sehr klassisch noch über die damalige Wehrpflicht in die Bundeswehr reingekommen oder haben studiert bei der Bundeswehr. Das heißt, den Wehrpflichtigen hat das gefallen und sie haben sich dann quasi in die Bundeswehr reinentwickelt. Relativ großer Teil stammt aus Militärfamilien.
Sie meint damit Familien, in denen Männer schon seit einer oder sogar mehreren Generationen zum Militär gehen. Davon gibt es nicht viele und eine Wehrpflicht gibt es ja in der Praxis zumindest bis auf Weiteres auch nicht. Also muss die Bundeswehr bei der Suche nach Cyber- und IT-Experten Leuten Angebote machen, die ihr erstmal fernstehen.
Und womit kann die Bundeswehr dann da punkten, Leute ja anlocken?
Mit Geld allein wird sie wohl nicht locken können, sagt Sarah Katharina Keis, aber vielleicht mit Sinnangeboten.
Zum einen sehen wir bei jungen Menschen, dass die immer mehr nach Sinnhaftigkeit fragen in dem, was sie tun. Grundsätzlich kann man in dieser Branche sehr viel Geld in der freien Wirtschaft verdienen. Ich glaube aber, dass junge Menschen heutzutage auf dem Arbeitsmarkt wissen, dass sie alles zur Auswahl haben und alles tun können. Und ich glaube, dass es vielen wichtig ist, einen Beitrag zu etwas Größerem zu leisten. Und da gibt es auch häufiger das Interesse in Richtung Bundeswehr, um eben den Staat sicherer zu machen.
Heißt das, ja, wenn man so will, das klassische oder vielleicht teilweise auch klischeemäßig soldatische sozusagen, das spielt zumindest bei diesen Spezialisten keine Rolle mehr?
Doch, das tut es. Wenn Sarah Katharina Keis weitererzählt, fällt irgendwann ein Wort, das in Teilen der Gesellschaft wirklich ziemlich verpönt ist, bei der Bundeswehr aber immer einen zentralen Stellenwert hat, nämlich Kameradschaft.
Das ist ein Stück weit auch ein Wertemuster, dass man sagt, ich lasse meinen Kameraden oder meine Kameradin da nicht im Stich. Ich glaube, man wächst sehr stark ja in diesem System miteinander zusammen. Und das macht Kameradschaft ein Stück weit aus. Wir stehen zusammen, wir sind im Verbund. Miteinander passen wir aufeinander auf. Es gibt ja zahlreiche Aussagen, in denen es ein Stück weit auch darum geht, dass manche sagen, ich habe in der Bundeswehr halt auch ein Stück weit Familie gefunden.
Sowas Ähnliches hat ja auch David Matter vorhin im Interview bei dir erzählt, dass ihm der Zusammenhalt so gut gefällt.
Und ist dann diese, ja, sagen wir mal, Bundeswehrfamilie dann ein Zusammenschluss von Kameraden, die politisch im Zweifel eher rechts stehen? Wie würdest du das sagen?
Dazu zum Schluss nochmal ganz kurz eine weitere Studie, jetzt wieder von diesem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr mit dem Titel Armee in der Demokratie. Und die besagt, weniger als 1% der Bundeswehrangehörigen zeige, Zitat, manifeste und konsistent rechtsextremistische Haltungen, Zitat Ende. Zum Vergleich, für die Gesamtbevölkerung ermittelt diese Studie einen 5-mal so hohen Wert.
So wenig Rechtsextreme, das klingt ja erstmal gut für die Bundeswehr.
Ja, aber es ist kompliziert. Also eine absolute Mehrheit der Soldatinnen und Soldaten siedelt sich selbst zwar in der Mitte der Gesellschaft an. Aber wenn die jetzt die Gesamtheit aller ihrer Kameradinnen und Kameraden einordnen sollen, dann stehen die doch plötzlich wieder eher rechts. Und nur ein gutes Drittel aller Soldatinnen und Soldaten findet, dass die Bundeswehr schon genug tut gegen politischen Extremismus. Also das Bild erscheint insgesamt ein bisschen widersprüchlich.
Wenn du dir diese Erkenntnisse anguckst, was würdest du sagen, folgt daraus? Was kann man vielleicht aus Folge?
Schwer zu sagen. Also ich würde sagen, die Wissenschaft muss und ich glaube wird auch die Ausgangsfrage auch weiter diskutieren. Wer wird Soldat und wer nicht und warum? Und wem vertraut die Gesellschaft da ihre Sicherheit an und wie lässt sich das vielleicht steuern? All die Daten, die wir ja jetzt heute auch präsentiert haben, können sehr schnell wieder überholt sein, weil in dem ganzen Thema unheimlich viel Dynamik drinsteckt. Gerade wenn jetzt innerhalb weniger Jahre Zehntausende neuer Soldaten und Soldatinnen gefunden werden müssen.
Das ist eine große Aufgabe. Danke dir. Andreas Beckmann war das über das, was wir über die Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr wissen. Und wir freuen uns über Feedback gerne an systemfragen@deutschlandfunk.de. An dieser Folge mitgewirkt haben sonst noch unsere Faktencheck-Abteilung, Redakteurin Katrin Kühn und ich bin Till Opitz. Mehr Systemfragen-Folgen gibt's jederzeit in der Deutschlandfunk-App. Diese Folge haben wir am 29. November vorproduziert. Ganz lieben Dank fürs Interesse.